ॐ विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति विदान्ता स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाचार्यचारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश्वजी गौर भक्तवृंद
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो मिस्टर अले हैप्पी टू ग्रीट टू विश नॉट एनीवन zum Sonntagsfest, diesmal zum zweiten Teil unseres Nachmittags, nämlich den philosophischen über Advaita und seine Bedeutung. Uns bemühen auf dem Weg. Ich gehe mal da heute, seine Füße ins Bhakti-Yoga-Zentrum gelenkt hat, einfach ein Interesse hat an spirituellem Wissen und sicherlich auch ein persönliches Interesse, einfach weil er davon ausgeht, dass dieses Wissen ihm helfen kann, sein materielles Dasein besser zu gestalten. Ich möchte euch, bevor ich anfange, auf etwas sehr Interessantes hinweisen. Unser Bhakti-Yoga-Zentrum wird selbstverständlich seinen Betrieb bis zum nächsten Jahr in voller Kraft weiter aufnehmen. Was wir jedoch im Dezembermonat traditionell machen, ist, dass wir die zahlreiche Literatur, die wir übers Jahr gedruckt haben, solche schönen Bücher wie dieses hier zum Beispiel, im Monat Dezember, wie sagt man so schön, wir entleeren unsere Lager und leben einfach in der großen, ja, in der großen Bemühung, wir werden eine große Bemühung machen, einfach möglichst vielen Menschen, die ja in dieser Zeit vermehrt nach so etwas wie Zuflucht suchen, dieses Wissen halt zugänglich zu machen. Das heißt also praktisch, dass auch unser Koch und der Saubermacher und Tempel, Bodenwischer und wie immer sie heißen mögen, in dieser Zeit draußen ist. Aber für euch praktisch als unsere Gäste heißt es nichts mehr, als dass ihr bitte uns weiterhin die Treue hält, zu den Sonntagsfesten und auch den Abendprogramm kommt. Die werden, wie gehabt, weiter fest also stattfinden. Und ihr könnt euch uns auch unterstützen in der Bemühung, unsere Lagerhäuser zu leeren. Also ganze Lagerhäuser sind es nicht, es ist hier ein Keller, den wir freundlicherweise auch noch zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ihr könnt euch einfach anschauen, was für Literatur wir haben. Und ob da etwas für euch dabei ist, was von Interesse ist. Wir tun es nämlich auch traditionell so, dass wir die Preise einfach runtersetzen, sodass die Bücher für jeden erschwinglich sind. So, ich möchte heute gerne über spirituelles Wissen sprechen. Ich würde sehr dankbar sein, wenn mir jemand noch eine Bhagavad Gita bringt, die in deutscher Sprache am idealsten war. Danke. Zunächst einmal, Wissen kann hilfreich sein, Wissen kann aber auch schädlich sein. Ich möchte euch eine kleine Geschichte aus den Vedas erzählen, die das illustriert. Das wird auch für unseren jüngsten Gast dich von Bedeutung sein, also ich glaube auch, dass du die Geschichte verstehen kannst. Es waren einmal vier Gelehrte, die Anstellung bei einem König suchten. Sie gingen auf Wanderschaft und kamen auf dem Wege zum Königspalast in einen dunklen Wald, wo sie auf die Knochen eines Tieres stießen. Das Fleisch war schon abgenagt, doch einer der Gelehrten konnte durch sein Wissen erkennen, was das für ein Tier gewesen ist und sagte, ich tippe auf einen Löwen. Das war ein Löwe. Oh, sagte der andere, es wäre doch interessant, da muss jemand gegen das Lichtbirne gekommen sein. Oder? Vielleicht ist ein kleiner Stromausfall. Kann das sein, Frau Scharschmidt? Ja, eine Sicherung ist vielleicht draußen. Ich mache mal weiter. Die Dunkelheit, die ist gut für die Dramatik der Geschichte. So, der zweite Gelehrte sagte, lass uns doch ein Experiment machen. Wir wollen versuchen, den Löwen zum Leben zurückzuerwecken. Ja, sagte einer, das ist kein großes Problem. Ich kenne ein Mantra, da kann ich den Löwen dann das Fleisch an die Knochen bringen. Der dritte wusste auch etwas, er konnte die Haut über den Löwen ziehen. Und schließlich stand der Löwe wie ein ausgestopftes Museumstier da. Ja, sagte der Erste. Das Experiment ist noch nicht vollständig. Wir müssen versuchen, dem Löwen Leben einzuhauchen. So, als der Vierte das hörte, Rio, ich würde vielleicht eine Sache vorschlagen. Versuch doch mal eine Stehlampe noch zu organisieren, weil, so, also für die Geschichte. Oder ja, genau. Ein bisschen Licht bräuchten wir doch, sonst sieht das irgendwie zu für unsere Gäste so ein bisschen spukig aus vielleicht. Ist okay?
Ja.
Ja. Okay. So, der vierte Gelehrte hat zwar nicht so viel Fachwissen, aber er hatte gesunden Menschenverstand. Und so sagte er zu den experimentierfreudigen dreien, Vorsicht, wenn wir dem das Leben einhauchen, dann kann der vielleicht seinen Appetit an uns stillen. Der wird hungrig sein. Ach, Quatsch, sagten die anderen drei. Jetzt versuche ich den Fortschritt der Wissenschaft aufzuhalten. Wir müssen versuchen, das Experiment bis zum Grand Finale, bis zum Ende zu bringen. Da sagte der Vierte, also wenn ihr unbedingt wollt, dann gebt mir noch 2 Minuten. Ich muss schnell mal mit in Sicherheit bringen und kletterte schnell auf einen Baum. So, die anderen, völlig berauscht von ihrem weltlichen Wissen, fing an, bestimmte Intonationen zu machen, also Mantren auszusprechen, und plötzlich erwachte der Löwe zu Leben. Er stürzte sich auf die drei Gelehrten und holte sich die leckersten Teile ihres Körpers, Leber und Nieren und sowas. Stillte seinen Appetit und er zog sich dann zurück in den dunklen Wald. Diese Geschichte macht einen interessanten Punkt. All diese Gelehrten hatten ein gewisses Teilwissen. Der eine konnte aus den Knochen herauslesen, was für ein Tier dort gestorben war. Noch ein anderer war in der Lage, das Tier mit Fell zu bespannen. Ein dritter hatte Wissen über die Organe. Aber all ihr Teilwissen war gefährlich, weil es nicht ganzes oder umfassendes Wissen war. Das ist ungefähr der Wissensstand unserer heutigen Zivilisation. Man weiß über Wirtschaft, man weiß ein bisschen über Medizin, man hat Wissen über Technologie und Computerwissenschaft, doch trotzdem scheint dieses Wissen niemandem zu nützen. Stattdessen sehen wir, dass er entweder auf umweltlicher Ebene oder auf zwischenmenschlicher Ebene unsere Zivilisation leidet, wie sie noch nie zuvor gelitten hat. Es ist eine völlig unpersönliche Gesellschaft geworden, eine völlig materialistische Gesellschaft und auch eine gefährliche Gesellschaft. Ich habe gerade aus der Schweiz gehört, wie sehr die Umweltverunreinigung dort schon fortgeschritten ist. Jeder, der länger als 6 Stunden draußen in der Schweiz arbeitet, Schweiz, dem Paradiesland Europas, wird nicht mehr durch die Versicherung gedeckt. Warum? Weil das Ozonloch dermaßen groß geworden ist, dass jemand, der länger als 6 Stunden draußen ist, mit hundertprozentiger Sicherheit unglaublich krank wird. Und die Versicherungen wollen das nicht mehr decken. Also das ist nur so ein kleines Beispiel. Ich könnte da vieles geben. Ich glaube, ihr selber könntet die Klageliste viel voller füllen, als ich es machen kann. So Wissen, was einfach nur solch ein Teilwissen ist, was nicht, wie man so schön sagt, ganzheitlich ist, kann gefährlich werden. Genauso wie in dem Wald von Anu Dazumal, das Wissen dieser Brahmanas, die nicht gesunden Menschenverstand hatten, gefährlich für sie wurde und dafür gesorgt hat, dass sie bei ihrer ganzen Experimentierfreude nichts anderes als den vorzeitigen Tod gefunden haben. Unsere moderne Wissenschaft hat es geschafft, die Atombombe zu erfinden, Motoren zu erfinden, die die Atmosphäre bedrohen. Aber haben sie es geschafft, mit einer einzigen ihrer Maßnahmen das Leben zu verlängern? Nein, sie können nur das Leben verkürzen. Das ist alles. So, Wissen, besonders wenn wir von spirituellem Wissen sprechen, soll nicht der Gestalt sein. In den Vedas heißt es, dass Wissen einem Menschen helfen sollte, frei von Knechtschaft und frei von Unwissenheit zu werden. Nun, dabei hat jetzt Wissen sicherlich 2 Funktionen. In Sanskrit heißt Wissen so viel wie Shabda. Shabda Brahman, um es genau zu sagen. Und Shabda heißt so viel wie Klang. Klang ist zunächst einmal auf einer sehr oberflächlichen Ebene betrachtet etwas, was Information trägt. Ich beispielsweise produziere hier in der Kehle eine Klangschwingung, setze die Luft in Bewegung und benutze das, um einige Informationen an euch zu kommen zu lassen. Klang ist also zunächst einmal das, was Information trägt, auf einem alltäglichen Level. Auf dem kosmischen Level, auf der kosmischen Stufe, ist Klang jedoch noch mehr. Klang ist etwas, was Ordnung in die Atome und in die Moleküle hineinbringt. Ich möchte euch ein einfaches Beispiel geben, das zeigt, wie wichtig Shabda bei der Schöpfung des Universums ist. Wenn ihr ein Fernsehapparat habt und ihn anstellt, ohne dass da eine Frequenz empfangen wird, gibt es nur ein wildes Durcheinander von schwarzen und weißen Punkten auf der Mattscheibe. In dem Augenblick, wo die Antenne des Fernsehers ein Signal empfängt, eine bestimmte Frequenz empfängt, wird plötzlich das Bild geordnet, diese durcheinanderhupfenden schwarzen und weißen Punkte ergeben eine paradiesische Landschaft oder eine Stadt oder was immer da gerade gesendet wird. Shabda, Klang, heißt, ist auch Klangschwingung oder Frequenz. Und es ist dieses Shabda, so heißt es, diese Klangschwingung oder die Frequenz, die zur Zeit der Schöpfung in die materielle Energie eingeht und die materielle Energie anfängt zu ordnen, ähnlich wie wir es in dem Beispiel mit dem Fernseher dargestellt haben. Auch in der Bibel findet ihr eine solche Information. Es heißt dort, am Anfang war das Wort. Schon mal gehört? Am Anfang war das Wort. Damit ist dieser vedische Inhalt, das ist eine heiße Spur sozusagen, der wir, wenn wir sie verfolgen, die uns dazu führt, wie diese Schöpfung gemacht worden ist. Krishna oder also Gott hat am Anfang in diesen materiellen Kosmos Shabda oder die Klangschwingung hineingegeben, die in der Lage war, diesen Kosmos zu ordnen, sodass wir höhere, mittlere und niedere Planetensysteme finden. Und das ist für die Küche, damit es den Köchen nicht langweilig wird. Oh ja. So, hallo Köche. So, Shabda ist also Klangschwingung, Shabda Brahman, eines der schöpferischen Kräfte, die diesen Kosmos gestalten. Shabda ist auch die vedische, und diese Shabda, so wollte ich ausdrücken, diese Klangschwingung ist in den vedischen Schriften, in denen alle Informationen drin sind, um ein bedingtes Lebewesen, was den Gesetzen der materiellen Welt untergeordnet ist, den Pfad zu geben, durch den es die Befreiung vom materiellen Dasein erreichen kann. Shabda ordnet nicht nur den Kosmos, Shabda kann auch den Mikrokosmos ordnen, nämlich euer Leben, wenn es richtig aufgenommen wird. So, deswegen wird seit unvordenklichen Zeiten das transzendentale Wissen der Vedas heruntergereicht über eine sogenannte Guru Parampara oder eine Nachfolge von spirituellen Meistern. Diese spirituellen Meistern haben das vedische Wissen, so wie es wie es gegeben ist, weitergereicht. Und dabei haben sie nicht einfach nur ein Buch weitergereicht. Das könnte ja auch ein Postdienst oder United Parcels Service, irgend so ein Kurierdienst machen. Nein, die Nachfolge von spirituellen Meistern ist deswegen wichtig, weil zusätzlich mit der Information noch etwas ganz, ganz Wichtiges weitergebracht wird. Dietmar, spirituelles Wissen ist ja nicht einfach nur zur Information bestimmt, sondern zur Transformation. Ihr alle wisst von eurem eigenen Leben, wenn ihr manchmal versucht, Wissen, was ihr habt, umzusetzen in die Ebene des Handelns, was für Schwierigkeiten sich dabei ergeben können. Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Es gibt, ist vielleicht manchen von unseren Gästen hier schon mal gegangen, dass sie versucht haben, das Rauchen aufzugeben. Sie wissen, dass die Lunge einfach nur ein Teerlager wird, in dem man raucht, auch wenn es Test the West, leichte Sorte ist. Sie wissen, dass alles nur eine Lüge von cleveren Werbepsychologen ist. Das Rauchen ist in jedem Fall schädlich für die Lunge. Doch ihr wisst bestimmt auch, wie schwierig es manchmal ist, das Rauchen aufzugeben. Oder jetzt kommt bald wieder das neue Jahr und zu Anfang des neuen Jahres kommen diese ganzen Vorsätze. Ich will nicht mehr so ein Ekel sein im Umgang mit anderen Menschen. Ich will nicht so arrogant und egozentrisch sein, als wäre ich irgendein Psychopath. Ich möchte im neuen Jahr einfach mal ein Blumenstrauß selbst zu der Nachbarin geben, die mich manchmal ein bisschen aufregt, weil sie so lange tanzt in ihrer Wohnung. So weit und so weiter und so fort. Jeder von uns kennt das. Wenn man sich einen Vorsatz nimmt, etwas vornimmt, im guten Wissen, dass das eigentlich gut wäre für einen, man vielleicht auch Berlin mal verlässt für ein halbes Jahr, um ein bisschen Abstand zu diesem verschlingenden Moloch zu gewinnen, nicht? Aber ja, dann doch nicht in der Lage ist, die nötige Stärke aufzubringen, um diesen Entschluss tatsächlich in die Tat umzusetzen. Wir alle kennen das auf irgendeine Art und Weise. So, bei der Vermittlung oder dem Aufnehmen vom echten spirituellen Wissen wird zu diesem Punkt Stellung genommen. Jemand, der von echter Quelle spirituelles Wissen empfängt oder diesen Shabda empfängt, diese transzendentale Klangschwingung empfängt, wird zusätzlich mit den Informationen auch noch die nötige Kraft bekommen, um das Wissen tatsächlich in die Tat umzusetzen. Wer weiß, der handelt. Das ist ein klassischer Leitsatz in der vedischen Literatur. Wenn jemand also nicht, und das setzt voraus, so sollte ich mich ausdrücken, dass nicht nur eine Information da ist, die man so auf der mentalen Ebene herbewegt, wie Bücher, die man im Buchregal herumschiebt, weil man die nicht lesen will. Nein, dieses Wissen bedeutet, dass man diese Kraft hat, dieses Signal hat, was das Leben tatsächlich ordnet. Und ich möchte euch, um diesen Punkt ein wenig klar zu machen, einmal vorlesen, wie dynamisch im Grunde genommen spirituelles Wissen definiert wird in einem der Werke, die sehr wichtig sind fürs Krishna-Bewusstsein, nämlich der Bhagavad Gita. Im 13. Kapitel erklärt Krishna nämlich, was die einzelnen Aspekte des Wissens sind. Und wenn ihr sorgsam zuhört, werdet ihr sehen, dass all diese Dinge mit Tätigkeiten verbunden sind. Bei all diesen Punkten, die ich euch gleich vorlesen werde, ist nicht einfach nur eine theoretische Information im Datenverarbeitungssystem des Geistes gemeint, wo man still mit zurücksitzt und einfach sagt, ja, Wissen, Wissen ist gut. Sondern all das sind eigentlich Tätigkeitsbegriffe. Ich möchte das euch in Sanskrit kurz antönen lassen, sodass ihr das Gefühl der Authentizität einfach auch hier nicht missen müsst. Amanitvang, Adambitvang, Ahimsa. Das kennt jeder. Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Ahimsa, Chantir Ajavang, Acharyopasanam, Shocham, Staiyam, Atma, Vinigraha. Jetzt die Übersetzung. Es ist eine lange Liste und damit ihr den Satz ungefähr habt, Krishna sagt am Ende, all dies erkläre ich hiermit für Wissen und alles andere, was es sonst noch geben mag, ist Unwissenheit. Also es ist ziemlich spannend, was da jetzt kommen wird. Das erste Symptom, Demut. Ein Mensch, der, die meisten Menschen spielen eine Rolle in ihrem Leben. Und um diese Rolle durchzusetzen, identifizieren sie sich praktisch mit dieser Rolle. Sie sind gebunden an diese Rolle durch starke Stricke des falschen Egos. Und wenn man sie deswegen mal hinterfragt, dann werden sie sehr große Qualen fast haben. So ein Mensch, der Wissen hat, kann demütig sein. Das heißt, er kann aus seiner Rolle schlüpfen und sich hinterfragen. Frei sein von Stolz. Gewaltlosigkeit. Gewaltlosigkeit bedeutet nicht nur, dass man nicht einen Menschen tötet oder ihn mit Gewalt begegnet. Gewaltlosigkeit bedeutet auch, dass man keine Tiere isst. Denn wenn man Fleisch isst, gibt man ja den Auftrag zu Mord. So Gewaltlosigkeit hat auch diese Bedeutung und vor allem und auch etwas, das man mit seinen Worten nicht verletzt. Es heißt, es gibt kein schärferes Schwert und keine machtvollere Waffe als die Zunge. Mit der Zunge kann man einem Menschen eine tiefe Wunde schlagen, die sein Lebtag, also für seinen Lebtag nicht mehr vernarbt. Wenn besonders ein Mensch, den wir sehr lieb gewonnen haben oder der uns etwas bedeutet, plötzlich zu uns sagt, du bist das letzte Staubpartikel im Universum. Nicht? Dann sind wir zunächst einmal. Das tut einfach weh. Man muss deswegen auch mit seiner Zunge, diesem schärfsten Schwert, aufpassen, dass man nicht gewalttätig ist. Duldsam. Einfachheit. Das ist heute so sehr weggegangen. Schaut euch nur eine mittelklassige Drogerie an. Da ist für etwas wie ein Lippenstift, was ja nun wirklich nicht so wichtig ist. Da gibt es ungefähr 1200 Sorten. Es ist ein bisschen kompliziert geworden, würde ich sagen. Einfachheit. Aufsuchen eines echten spirituellen Meisters. Sauberkeit. Unerschütterlichkeit. Selbstbeherrschung. Entsagung der Objekte der Sinnenbefriedigung. Freisein vom falschen Ego. Das Erkennen des Übels von Geburt, Tod, Alter und Krankheit. Seht einmal, als ich damals mit spirituellem Wissen zusammengekommen bin und mir jemand gesagt hat, du leidest, Da habe ich gefragt, warum? Ja, weil du alt werden musst, weil du krank werden musst und weil du sterben musst. Habe ich gesagt, aber das ist doch ganz natürlich. Das bedeutet doch nicht, dass ein Leid da ist. Die meisten Menschen erkennen gar nicht, dass Tod die Ursache von Leid ist. Und als ich das gesagt hatte, da hatte Devotee nichts gesagt. Der Mönch, der zu mir gesprochen hat, hat nichts gesagt. Er hat sich nur kurz entschuldigt. Er hat gesagt, ich muss den Ruf der Natur befolgen. Und das war dann weg. Und ich war da so am Sitzen, ich leide doch nicht. Plötzlich spürte ich an meiner Kehle Solinger Stahl, ein Messer, ein Küchenmesser. Was soll das? Wer ist das? Tod ist doch kein Leid. Ich dachte, hörte ich die freundliche und unerschütterliche Stimme des Mönches hinter mir. Ich dachte, Tod ist kein Leid. Ich wollte das eigentlich ein bisschen kurz machen jetzt. Ich mache es mal ganz undramatisch. Nein, habe ich, warum meine ich das nicht? Und dann ging er kurz in die Küche zurück, ließ mir ein bisschen Zeit, mich zu erholen und kam dann zurück und setzte sich wieder freundlich neben mir aufs Sofa. Ja, du musst einfach erkennen, sagte er, durch die Illusion gebannt sehen wir nicht, dass Alter, Krankheit und Tod ein Leid ist. Aber wenn es da ist, dann ist es sehr erschütternd. Mein spiritueller Meister hat einmal ein hochinteressantes Beispiel gegeben. Er sprach von einem Kalkutta-Schlachthaus. Die sind in Indien sehr einfach gehalten. Das sind, ist vielleicht ein Raum wie von hier, so in dem Quadrat. Und es gibt dann einen Gang, wo die Ziegenböcke langsam, also durch den die langsam in diesen dunklen Raum kommen. Die hören, dass da, zetern und zirpeln, aber sie können nicht erkennen, dass sie in Lebensgefahr schweben und tun so ein bisschen hier links und rechts am Wegesrand nochmal grüne Gräser, Ästen und Kräuter. Hin und wieder springen sie in romantischen Emotionen auf die Ziegen, die Ziege vor ihnen, nicht? Und sind eigentlich ganz froh und erkennen ihre Situation nicht so. So, Srila Prabhupada sagte, das ist die Situation des heutigen Menschen. Er ist in der Hand von Geburt, Alter, Krankheit und Tod, aber aufgrund dieser materiellen Freuden, dieser grünen Gräser am Wegesrand, erkennt er nicht seine gefährdete Situation und geht sorglos selbst im Angesicht des Todes seiner Wege. So, Wissen bedeutet tatsächlich, seine Situation zu erkennen. Loslösung, Freiheit von der Verstrickung mit Kindern, Frau, Heim und so weiter. Gleichmut inmitten erfreulicher und unerfreulicher Ereignisse. Beständige und unverfälschte Hingabe zu mir. Das Streben, sich an einen einsamen Ort zurückzuziehen. Viele Leute haben auch das verloren. Sie fühlen sich, wenn sie einmal nicht inmitten einer leidenschaftlichen Stadt situiert sind, unausgefüllt und sogar manche Leute sind ganz durcheinander. Die können mit sich nichts anfangen. Wenn das Fernsehen oder eine Unterhaltung wie ein Musikkonzert mal aussetzt, dann sind sie plötzlich mit sich alleine und das ist für manche gefährlich. Für manche ist es tatsächlich gefährlich, alleine zu sein, weil sie dann nicht garantieren können, was sie ihr unkontrollierter Geist ihnen eingibt und sagt. So, sich an einen einsamen Ort zurückzuziehen, ist also Wissen. Loslösung von der allgemeinen Masse der Menschen, Erkenntnis der Wichtigkeit der Selbstverwirklichung und die philosophische Suche nach der absoluten Wahrheit. All dies erkläre ich hiermit für Wissen, sagt es hier in der Bhagavad Gita, und alles andere, was es sonst noch geben mag, ist Unwissenheit. Wer diese Punkte mehr verfolgen möchte, um sie vielleicht in sein Leben zu integrieren, dies steht in der Bhagavad Gita, diesem 5000-jährigen Dokument fürs spirituelles Leben, also das Handbuch. Nun, ich möchte zurück zu der Hauptstraße dieses philosophischen Vortrages. Ich hatte anfangs den Punkt gemacht, dass Wissen, spirituelles Wissen, nicht nur die Information vermittelt, sondern gleichzeitig auch die Kraft, nach dem Wissen zu handeln. Oder wie wir immer so schön sagen, spirituelle Stärke. Ich möchte euch sagen, wie das geschieht. In der Bhagavad Gita steht ein interessanter Punkt. Janakni sarva karmani. Janakni, Jana heißt Wissen und Agni heißt Feuer. Das Feuer des Wissens verbrennt Karma. Das ist ein Satz aus der Bhagavad Gita. Das Feuer des spirituellen Wissens verbrennt Karma. Ihr müsst euch fragen, wie kommt es, dass ich manchmal entgegen besseren Wissens handeln? In der Bhagavad Gita stellt Arjuna diese Frage. Wie kommt es, dass ein Mensch, obwohl er doch weiß, manchmal entgegen seines eigenen Wissens getrieben wird, wie von einem Feind? Dieser Punkt wird genacht in der Bhagavad Gita. Und Krishna gibt die Antwort darauf. Es sind zwei Faktoren. Einmal ist es Karma. Karma sind die Reaktionen auf unser vorangegangenes Tun. So kann es sein, zum Beispiel in Zweierbeziehungen, einer Freundschaft, die ihr vielleicht habt, ihr möchtet da drin bemüht sein, das irgendwie auf eine menschliche und vor allen Dingen fortschrittliche Ebene zu stellen. Aber irgendwie kommt es immer, dass ihr euch wieder zankt mit der Person. Kennt ihr dieses Phänomen? Nicht, man nimmt sich, man weiß, das ist nicht gut und so weiter. Was ist das? Das ist Karma. In den Vedas wird von Vishwamitra und Vashishta gesprochen, zwei Leuten, die sich so gestritten haben, dass sie nochmal wiedergeboren wurden, als Falke und als Adler und sich ebenfalls als Falke und Adler weiterhin grausame Gefechte lieferten, wo die Federn nur so stoben. Das ist Karma. Manche von uns haben einfach dieses Karma, dass sie sich mit bestimmten Menschen streiten. Und selbst wenn sie sich das vornehmen, dann werden sie durch diese Kraft des Karmas immer wieder dahin getrieben. Das andere Faktum, was einen dazu treibt, entgegen seines Wissens zu handeln, ist einfach Begierde. In der Gita wird das als Lust ausgedrückt. Damit ist aber nicht nur so das Zucken in den Geschlechtsteilen gemeint, sondern mit dieser Lust ist einfach jegliche Art von materieller Begierde gemeint. So, spirituelles Wissen ist wie ein Feuer, welches dieses Karma und auch diese Psychozwänge, nenne ich sie jetzt einfach mal in moderner Sprache, verbrennt. Im vierten Kanto, da wird ein interessanter Punkt gemacht. Wenn das Lebewesen wirkliches Wissen und Loslösung gewonnen hat, verbrennt es, welches sich im Herzen des Körpers und von den fünf Elementen umhüllt befindet, seine materiellen Ummantelungen genau wie Feuer, das aus Holz entsteht, dieselbe Holz verbrennt. Seht ihr, wenn ein Feuer in einem Holz entsteht, dann verbrennt es dieses Feuer, Holz, bis man es nicht mehr erkennen kann, bis es nur noch ein Haufen Asche ist. So kann auch Shabda Brahman oder die spirituelle Klangschwingung unser materielles Leben, unsere materiellen Ummantelungen verbrennen. Es heißt, das sind fünf Arten materieller Ummantelung, nämlich Unwissenheit, falscher Egoismus, Anhaftung an die materielle Welt, Neid und Versunkenheit im materiellen Bewusstsein. Das kann alles aufgebrannt werden. Die fünf Ummantelungen sind auch auf einer anderen Ebene unsere physischen Grenzen, nämlich Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, die fünf grobstofflichen materiellen Elemente. Die kennt ihr ja alle. So, durch spirituelles Wissen wird einfach unser materielles Dasein in ein erfreuliches Feuer versetzt. Deswegen, ihr werdet ein Menschen, der belebt ist durch spirituelles Wissen, belebt durch die spirituelle Klangschwingung. Ihr werdet sehen, er hat ein Leuchten in den Augen und eine bestimmte Schwingung. Dieses spirituelle Wissen, und ich will das noch einmal sagen, weil manche meiner Zuhörer bestimmt das noch nicht so sehen können, ist also, das ist so wichtig, dass ich es nochmal ganz hier für euch auf dem silbernen Teller zur Deutlichkeit halber präsentiere. Nicht eine Information. Diese spirituelle Klangschwingung ist spirituelle Energie, die spirituelle Wissen, spirituelle Energie, die uns ermächtigt und uns aus unserer Bedingtheit, unserem Karma und unseren Psychozwängen, die wir alle haben, herausbewegt und auf eine Ebene, wo wir tatsächlich befreit werden von Kommerz und Daten. So, ich möchte jetzt, weil ich bestimmt schon einige meiner Zuhörer, das war bestimmt schon ziemlich viel auf einmal, ich möchte jetzt zum Ende kommen. Ich möchte kurz zu der Vermittlung dieses echten spirituellen Wissens kommen. Es ist also nicht ausreichend, dass man einfach nur ein Buch liest. Das Buchwissen ist sicherlich etwas, was einen auf den Anfang setzt und die grobe Richtung angibt. Doch dann muss man unbedingt zur spirituellen Praxis kommen. Ich möchte euch also alle bitten und inspirieren im Grunde genommen als die Zuhörer dieses Sonntagsfestes, euch doch darüber ein bisschen tiefergehende Gedanken zu machen, was von spirituellem Wissen werdet ihr einsetzen in euer Leben, um somit die materiellen Ummantelungen, eure Grenzen zu verbrennen. Man muss dieses Feuer ständig nähren und wir haben natürlich zu diesem Zweck diesen wunderschönen Tempel gemacht, also der ja jedes Mal, jeden Sonntag an mehr, also an Charisma gewinnt. Im neuen Jahr dann haben wir, weil wir davon ausgehen, dass das hier viel zu klein wird, einen größeren Tempel, gleich zwei Häusereingänge weiter. Aber das werden wir dann nochmal bekannt geben. Also jetzt, für jetzt ist er erstmal hier. Bitte kommt da öfters und nährt dieses Feuer des Wissens. Und ich möchte euch auch gleich darauf hinweisen, weil manche Sonntagsgäste mich in anderen Tempeln mal gefragt haben, wie denn so die Vorlesung außerhalb des Sonntagsfestes vorgehen. Dort werden wir meistens viel spezifischer. Da nehmen wir so Texte aus den Schriften und lesen die vor und haben dann Zitate, Bezugspunkte. In so einem Sonntagsfest ist meistens so, dass viele kommen, die einfach zunächst einmal ein Kennenlerninteresse mitbringen und das dann gibt man erstmal so ein paar grundsätzliche Dinge zum Verdauen. So, die spirituelle Wissen ist einfach so wichtig und keiner braucht denken, es ist eine bloße Wissensaneignung. Es ist ein sehr schöner Vorgang. Schließlich kommt man zu der Stufe, wo man ein Shastra Chakshus wird. Shastra heißt so früher wie das spirituelle Wissen und Chakshu heißt Augen. Man sieht dann durch die Augen des spirituellen Wissens. Dann nimmt die materielle Welt neue Dimensionen an und man kann plötzlich eine Spur erkennen, die durch sie läuft, nämlich den Pfad des spirituellen Lebens. Und man kriegt auch die Kraft, diesen Pfad eben nicht aus den Augen zu verlieren, selbst in einer Großstadt wie Berlin. Ja, ich möchte also hier jetzt gerne sehen, ob irgendwelche Fragen da sind. Zu dem Gesagten. Ja, hier sehe ich einen.
Das war jetzt im Punkt Herausbildung als Gemeinschaft der Ausbildung von
Von Materialisten meinst du?
Von Materialisten. Wenn ich jetzt von einer Kirchen Reisefrau habe und erkenne, dass ich durch Materialisten eigentlich nicht fühle, also dass das nicht mein Platz ist, das widerspricht aber eigentlich der Aussage, in jedem Wesen entstehen sie eine Fälschung.
Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Gemeinschaft haben mit Materialisten. Ich glaube, jeder von uns weiß, was gemeint ist damit. Die Gemeinschaft von Materialisten wirkt so wie die Gemeinschaft von Tuberkulosekranken. Man wird irgendwie infiziert. Im Geiste hat man dann irgendwie dann ein sich trübendes Bewusstsein, weil das so schwarz ist wie Loch Ness in manchen Gemütern. Heißt das, dass wir konsequent aus der Gemeinschaft rausgehen sollten und einfach einen einsamen Ort ansuchen sollten? Nein, nicht immer. Es gibt zwei Arten von Gemeinschaft. Das eine ist Gemeinschaft nehmen. Das ist, wenn jemand zum Beispiel zu dir sagt, Mensch, du bist doch ein junges Mädchen, du kannst doch auch sündigen, lass uns einfach ein bisschen jetzt versuchen, was die Kraft der, lass uns die Sprache der Sinne gemeinsam sprechen, nicht? Da diese Gemeinschaft nehmen, wenn du denn Alkohol trinkst oder ich weiß nicht, was mit da unternimmst. Du kannst aber auch Gemeinschaft geben. Das erste war Gemeinschaft nehmen, das zweite ist Gemeinschaft geben. Dass du einfach authentisch bleibst in deinem spirituellen Wissen, so wie du bist, und auf diese Situation dann einwirkst und sagst, du, das ist ein bisschen naiv, die Sprache der Sinne, das tun ja auch die Tiere sprechen von morgens bis abends. Das ist ja kein Kunststück. Wir sollten die Möglichkeit, die uns das menschliche Leben gibt, voll und ganz ausnutzen und den Pfad, der aus der materiellen Knechtschaft führt, nehmen. Und dann fängst du an, ich habe da so ein interessantes Buch, die Bhagavad Gita, da sind ganz genaue Punkte drin und so weiter und so fort. Was viele Leute, die sich mit spirituellen Leben beschäftigen, immer wieder aus innerer Schwäche falsch machen, ist, dass sie von ihren eigenen Prinzipien abweichen, weil sie denken, dann würden sie irgendwie den anderen vom Kopf stoßen. Aber heute, das ist gar nicht immer so. Wenn ihr stark seid, euren Punkt macht, ist das meistens ein ganz interessantes Gesprächsthema. Ich sehe das persönlich in meinem eigenen Leben immer wieder, wenn ich in diese, wie ihr vielleicht wisst, ich gebe sehr viel Kurs. Und reise sehr viel rum und komme also mit auch Menschen zusammen, die also überhaupt nicht das spirituelle Wissen aufgeschlossen sind. Man geht ja durch die Welt wie einer, der auf einer Karawanenreise ist und kommt da durch manche unglaubliche Dörfer hindurch. Nicht? Manchmal sage ich dann den Leuten, nein, ich will, kann jetzt nicht essen, was du mir anbietest. Das ist Kost, die schwanger ist mit Karma. Nicht Karma, schwangere Kost. Da ist so viel Reaktion, so viel Unwissenheit drin. Und dann sage ich, was, du isst das nicht? Nein, nein, ich esse nur vegetarisch. Wirklich? Erzähl mal. Und so gleich geht das in diese Bahn hinein. Viele von uns glauben, wir unterschätzen manchmal unser Gegenüber. Wenn die ankommen und zu dir sagen, ess doch jetzt diesen Eiersalat oder was auch immer, nicht? Dass wir dann denken, aha, wir sollten nicht sagen, was wirklich hier gesagt werden müsste, um den anderen nicht vom Kopf zu stoßen und ihn langsam und vorsichtig zu führen zu einem höheren Verständnis und so weiter. Da verlieren wir und der andere, unser Gegenüber, dem sind wir nicht ehrlich gegenüber. So, Gemeinschaft geben ist etwas anderes als Gemeinschaft nehmen. Wir zum Beispiel, die als praktische Mönche, wir sind so viel mit Leuten zusammen. Ich bin sicher, mein Adressenbuch, ihr könnt es mal sehen, das ist so proppevoll. Und die Adressen reichen von Herrn von Weizsäcker bis zu Nina Hagen, also quer durch das natürlich Leute, die sich mal interessiert haben mit dem spirituellen Leben und so weiter und so fort. Und man gibt ihnen Gemeinschaft. Ja, stimmt das? Shakta hatte ich erwähnt als zunächst einmal Klangschwingung. Diese Vedas sind Shakta. Yada Ratir Brahmaninai Shtiki Puman, das ist die Klangschwingung des Sanskrit, in dem dieses Wissen sozusagen enthalten ist. Shabda wurde auch erklärt als die Kraft Krishnas, das Signal Krishnas in die materielle Welt, was aus dem Chaos ein Kosmos macht. Diese Frequenz ist eigentlich überall gegenwärtig. Es gibt einen Wissenschaftler, der sich für vedisches Wissen interessiert, der folgenden interessanten Versuch gemacht hat. Er hat erstmal einen Fass geschaffen, fast so einen Kübel mit Öl, und in das Öl hat er einen Tropfen Tinte injiziert. Okay? Dieser Tintentropfen war also in der Mitte dieses Öls. Dann hat er das Ölfass sehr stark beschleunigt. bis das Öl oder bis der Tintentropfen verbreitet war über dieses ganze Öl. Es hat sich so durchgeschliert. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, dieses beschleunigte Öl fast mit dem Punkt, mit dem Tintentropfen. Das Öl war überall, so Streifen, als hätte da jemand mit einer Spraydose und einem epileptischen Anfall gesprayt. So sah das aus, nicht? So, dann hat er dieses Fass wieder zurückgedreht, in die entgegengesetzte Richtung. Was meint ihr wohl, was passiert ist? Ich glaube, viele wissen es nicht, aber einige haben eine Ahnung. Diese Ölspuren, die über dieses Fass liefen, gingen alle zurück, bis das Ganze zurückkam in ein Tropfen Öl. Ganz ordentlich, saubere Angelegenheit, so weiter und so fort. Da wurde der Versuch in die andere Richtung gemacht, wieder andersherum beschleunigt. Mit anderen Worten, es stellte sich heraus, dass dieses zufällig erscheinende Verspritzen des Öltropfens nach genauen Straßen ging, nach genauen Ordnungen, die in diesem Teil, die dort als Naturgesetze walteten. Und das hat den Wissenschaftler dazu gebracht, er hat noch viele solche Experimente gemacht, dass in allem eine implicit order, eine implizite oder, das ist glaube ich das richtige Wort, was? Innewohnende Ordnung ist. In der Brahma Sanghita heißt es, dass Krishna mit seinen Energien in das Universum eingeht und es ordnet, aber auch in das kleine Atom. So, dieses ordnende Prinzip ist Shakta, Schwingung, transzentale Schwingung, das überall gegenwärtig ist. Nur der Mensch meint, er kann lassen und lassen, was er denkt und bricht deswegen immer die kosmischen Gesetze und fällt wie ein kleines und gleicht einer Fliege, die immer wieder bum 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 gegen eine Fensterscheibe dröhnt, bis sie mit dröhnigem Kopf sich zur Ruhe begibt. Nicht? Alles hat diese innewohnende Ordnung, die durch Shakta ist. Und wenn du es schaffst, mit diesem Shakta verbunden zu werden, mit diesem hinter dem Kosmos stehenden Schwingung, dann wird dein Leben von unten, dann wirst du dein Leben von Unwissenheit befreit. Und das setzt ein, was ich hier eben gesagt habe, die materiellen Ummantelung, Illusion, falscher Egoismus und so weiter, wird aufgebrannt und auch das Karma wird aufgebrannt, sodass du ungehindert deinen Weg in die spirituelle Welt antreten kannst. Diese Verbindung mit dem Shakta ist wichtig. Das ist einmal, dass man in den vedischen Schriften liest, dass man die transzentrale Klangschwingung von des Hare Krishna Mahamantras macht. Ich will es zur Deutlichkeit kurz mal vorsprechen, dass jeder weiß, was gemeint ist. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Diese auch Shakta, transzentrale Klangschwingung. Diese Schwingung ist überall, auch im Atom gegenwärtig. Und Verbindung damit zu erreichen, heißt aus dem materiellen Leben auszukommen. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir zum Grand Finale, zu Ende. Ich war eingeladen auf dem UFO-Kongress in Frankfurt. Am Ende haben alle gesagt, haben sie ein UFO gesehen über dem Kongresshaus. Ich habe auch hingeschaut, aber konnte beim besten Willen das nicht erkennen. Aber es liegt vielleicht an meiner an meiner Art. Die Sache ist, die Vedas sprechen viel von Außerirdischen. Du selber bist ein Außerirdischer. Du bist ein kosmischer Wanderer, ein ewiges Lebewesen, was auf anderen schon in verschiedenen Stationen oder Stellen des Universums war und jetzt Geburt genommen hat auf diesem Planeten mit deinem Erdanzug, einem Frauenkörper, der in der DDR hergestellt wurde. Made in the DDR.
Ja.
So, wir alle sind in gewisser Weise Außerirdische. Nun, diejenigen... Ja, ja.
Da ist die ganze Ostern und alles von Menschen überhaupt, von Ärzten. Alles, was hier auch außerhalb dem Geist ist, von Ärzten.
Ja. So, ein wichtiger Punkt ist noch, dass Lebewesen auf höheren Planeten auch andere Fortbewegungsmittel haben als wir. Unsere Fortbewegungsmittel sind ziemlich primitiv. In den vedischen Schriften wird von ganz anderen Dingen gesprochen, sogenannten Vimanas, die um sich herum ein elektrisches Feld, ich sollte besser sagen, ein atmosphärisches Feld schaffen, sodass die mit Höchstgeschwindigkeit auf einer Münze kehrt machen können, die manchmal sichtbar werden und unsichtbar, indem sie einfach mit Kraftfeldern manipulieren. Man könnte in so einem Gefährt sein mit einer Tasse Tee und umfahren und kein Tropfen würde ausschwappen. Ja. So, das sind Vimanas, die dort beschrieben werden. Das ist ein sehr kompliziertes Thema. Das, was heute unter UFOs gesichtet worden ist, und ich möchte da einen Punkt sagen, weil manche meiner Zuhörer bestimmt sagen, oh, UFOs, komm, das sagen wir, das steht nur bei Hör zu auf der Witzseite. Das gibt's ja gar nicht. Man hat ein paar Wracks von UFOs geborgen. Die Regierung halten das aber noch ziemlich geheim, weil das ziemlich unser wissenschaftlich gelogenes Weltbild herausfordern würde. Sag ich jetzt einfach mal so. Aber das stimmt, es gibt da Dokumente, ich habe so ein paar Sachen da einfach gekriegt, aber das ist nicht unser Hauptthema. Du kriegst ja den Artikel darüber zugeschickt, Rosemarie.
Ja, es gibt auch viele große wissenschaftliche Komplexe und Auseinandersetzungen, zum Beispiel auf der Erde, der Bermuda Dreieck forcieren und schauen wir mal, wo nachgewiesen wird, dass ganze Schiffe und
verschwunden sind.
Und ganze Flotten, schauen wir mal, in einer Stelle, schauen wir mal, verschwunden wurden, ohne die Überreste überhaupt zu finden. Und da fragt man sich natürlich, auf welcher Ebene auch immer, gibt es denn da Erklärungen?
Ja, das geht einfach in andere Dimensionen hinein. Das sind sozusagen Wege in andere Dimensionen. Wir kennen, unser Verständnis ist dreidimensional, also der dreidimensionale Raum, Tiefe, Höhe und Breite. Das ist für uns die Wirklichkeit. Alle unsere Erfahrungen beruhen sich auf diesen Raum, weil all unsere Sinne eingestellt sind, eben Objekte in diesen Raum wahrzunehmen. Klang, Form, Geruch und so weiter und so fort. Es gibt aber noch andere Dimensionen, zum Beispiel die vierte Dimension, über die Einstein sprach, die Zeitfaktor. Es gibt da noch ganz andere Dimensionen. Und schließlich die spirituelle Dimension. Krishna ist in der spirituellen Dimension die vielfältigste Dimension und mit ihm Kontakt aufzunehmen, ist die interessanteste Erfahrung. Es nützt letztendlich uns nicht so viel Wissen über diese Dinge anzueignen, weil unsere Sinne immer noch begrenzt bleiben, eben für diese Realität, für diese dreidimensionale Wirklichkeit. Das ist ein kleines Vorwurf, den ich nach langer Auseinandersetzung, wir sind ja immer auf diesen esoterischen Messen eingeladen, diese Leute rühren sich nicht vom Fleck. Da ist kein Feuer des spirituellen Wissens, was ihr Karma verbrennt. Alles sind ein paar materielle Informationen über die materielle Welt, die so viele Aspekte hat. Die materielle Welt, da gibt es Dinge, also wenn wir eine Kuriositätenvorlesung mal machen wollen, können wir das auch machen, dann kann ich euch in Erstaunen versetzen. Also da gibt es Dinge so am Rande der Wissenschaft. Gut, hier ist ein letzter Punkt, bitte. Wie heißt du bitte?
Krishan,
schön.
Thank you.
Ja. Ja.
Das erste ist, ich glaube, du hast folgende Verwechslung von Gabriel. Also, das war, als du geschrieben hast, das Wort Welt ist. Und der Mensch, der das Wort als Tier gehalten hat,
ja.
Ich glaube, du denkst, das ist Tod und Sterben. Von da.
Ja. Tod gibt es nicht. So meinst du, weil wir ewig sind? So in dem Sinne? Sterben, ja. Sterben ist leidvoll. Stimmt. Ja. Mhm. Gut, das ist ein schöner Hinweis. Ich meinte Tod, mit dem Tod schon diesen Vorgang, dieses, nicht, dieser Schmerz und dieses Leid. Es gibt so Tod, wir sind der Meinung, ja, wir sind sogar der Meinung, Tod ist eine Lüge. Das gibt es gar nicht. Es ist nur eine Vorstellung. Denn die Seele ist ewig. Mhm. Dann der nächste Punkt. Gut, das ist eine gute Frage. Ich möchte sagen, dass wir wie soll ich das am besten sagen? Sehr offen. In der Bhagavad Gita, aus der wir ja unser Wissen sozusagen ziehen und auch unser Denken, Fühlen und Wollen, da sagt Krishna an einem Punkt, dass alle Menschen auf seinem Pfad wandeln. Nicht, du musst dir so vorstellen, das Krishna-Bewusstsein versteht sich so wie eine Straße, und alle Wege sind in dieser Straße drin, gehören da so zu. Manche Wege führen hierhin und dahin, wie zum Beispiel die Autobahn. Schönes Beispiel, Autobahn von hier nach Hamburg. Da gehen welche, das ist eine riesige Strecke, die da geht. Manche Straßen gehen von der Autobahn ab, kommen wieder zurück zur Autobahn. Andere führen nur bis zu Potsdam. Weil es muss auch eine Straße nach Potsdam geben. So gibt es verschiedene Wege. Krishna sagt, all diese Wege sind im Grunde genommen ein Weg. Es sind alle ohne Ausnahme, sagt er, wandeln auf meinem Weg. Manusya Partha Sarvasha. So, das ist unsere Einstellung. Wo wir jedoch schon direkt sprechen, ist, wenn Leute nur vorgeben, einen Weg zu folgen, aber in Wirklichkeit gar nicht folgen. Das ist ein Problem, was das heutige Christentum hat. Wenn die einfach ein bisschen mehr Christen sein würden, würde die Welt so schön aussehen. Sozusagen. Und da sind wir dann ein bisschen direkt manchmal einfach, die Wahrheit muss gesagt werden. So in dem Sinne. Ja, wunderbar. Ja, ja. Ja. Gut. So ist das zufriedenstellend beantwortet? Ja? Schön. Schön, Krishan. Also du hältst ja fast, du bist direkt dran. Nur die Endverschiebung, wüsste man. Dann wärst du wie Krishan, dann wäre der Name Krishan. Natürlich wärst du nicht Krishna, das wäre dann nur so. Gut, dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir. Wie bitte?
Ja.
Aha. Wir sind in der Küche noch nicht ganz fertig. Es geht noch um die Endphase. Ja, da ist noch. Bitte, wie heißt du?
Heike.
Heike, gut.
Ja, das weiß ich nicht, ob das ich sage, dass die Weisheit so offen ist, sich über einzulegen, spirituell zu sein. Du hast gesagt, dass Krishna sagt in der Bhagavad Gita, dass alle Wege zu ihm führen, beziehungsweise alle auf diesem Weg sind.
Ja, alle auf diesem Weg sind. Aber nicht alles, also nur als führt zu Krishna offensichtlich, ja. Denn es gibt Wege, die bleiben. Wo, gehen woanders hin. Ja, aber.
Du hast auch für die Gruppe angefragt, dass du deinen Fuß hast. Aber als du vorhin erzählt hast, dass die Gesellschaft von Menschen, die im materiellen Grab sind, so ist wie die Gesellschaft in Tuberkulose.
Ja, ein bisschen hart, nicht?
Da
ja.
Ist mir Jesus eingefallen, der Leprakrank geheilt hat.
Ja. Richtig. Aber der hat gewusst, die sind krank. Ja. Sonst wäre er nicht hingegangen. Sieh mal, wir wissen, wir gehen ja hin, wir tun das auch. wir, du, wenn es einfach darum ginge, wenn diese etwas harte Formulierung uns dazu bewegen würde, einfach unsere private Insel zu schaffen, wären wir sicherlich nicht in Berlin.
Ja.
Ganz bestimmt nicht. Also wir gehen ja hin. Ja, das stimmt. Das ist sogar in der vedischen Gesellschaft ist es sogar so, wenn du zusiehst, wie jemand sich Leid antut und du tust nichts dagegen, ist das beanstandenswert, deine Passivität. Und es heißt sogar, ein Mensch, der Wissen hat, dieses Wissen aber nicht anderen zugänglich macht, er verliert dieses Wissen, ähnlich so wie Wasser aus einem Topf herausläuft, welches ein Loch hat. Das ist aber, ja, das ist der Punkt. Schön. Ramona, gut, vielleicht machen wir hier denn bei dir das, wie gesagt, müssen noch kurz zu den, wir können deine Frage noch nehmen und dann singen wir einfach, bis das Fest mal auftaucht, würde ich vorschlagen. Ja. Gar nicht so schwierig. Du musst nur wissen, wie. Ich möchte hier ein einfaches Beispiel geben. Stell dir folgende Situation vor. Zwei Forscher sind in Afrika und haben sich vorgenommen, sich an einem bestimmten Punkt, den sie vorher festgehalten haben, zu treffen. Sie kommen an, also einer kommt an und schaut, sein Freund ist nicht da, nimmt ein Stück Papier und fängt an, eine Notiz für ihn zu schreiben. Lieber Frederick, ich war zur angegebenen Zeit da, aber ich nehme an, du hast noch ein paar interessante Projekte unterwegs gefunden. Ich werde schon mal weiterreisen und du findest mich dort und dort. Und er schreibt auf, Frederick, geh mit deinem Schrittmesser 3 Kilometer nach Osten, dann kommst du zu einem kleinen Bach, dann gehst du den Bach aufwärts, dann biegst du nach 200 Schritt nach Südost ein, dann wirst du zu einem Kalkberg kommen und von da, am besten du gehst auf den Kalkberg und schaust, da bin ich dann in der Nähe. Nicht so, heftet das an und geht weiter. Eingeborene Beobachter, die nicht des Schreibens kundig sind, sagen wir mal. Die machen Feuersignale, ist ja genauso schön. Nach 3 Tagen kommt dieser andere Forscher, sie warten die ganze Zeit, was passiert jetzt? Und Frederick kommt, sieht das Papier, guckt es, nimmt die Information auf mit seinem Kompass, folgt allem genau und findet seinen Freund. Die Eingeborenen haben ihn die ganze Zeit verfolgt. Ihre Schlussfolgerung ist wie folgt. Hat der eine weiße Mann einen Geist auf das Papier gehaucht, der blieb denn da. Dann, als der zweite weiße Mann kam, ist er rausgekommen aus dem Papier und hat ihn geführt. Das ist seine Schlussfolgerung. Zu dieser Schlussfolgerung kommt er, weil er nicht die Information der Hieroglyphen hat, der Schreibkundigkeit. Für uns ist das was ganz Einfaches, was wir immer wieder machen, also Briefe schreiben, das tun viele von uns, glaube ich, recht oft. So ist auch für den Yogi das, was für dich total schwierig ist mit deiner afrikanischen Sicht, also berlinerischen Afro-Sicht. Das ist für den Yogi total einfach. Aber du kannst es nicht so leicht verstehen. Was der Yogi einfach macht, ist, er zieht seine Wahrnehmung aus den Sinnen heraus, mit denen wir ja operieren, und geht auf die mentale Ebene. Die mentale Ebene ist etwas, was nicht irgendwie mystisch ist. Die erfahren wir jede Nacht, wenn wir uns von Berlin entfernen und auf eine Traumreise gehen. Nicht? Der Yogi kann willentlich dorthin gehen und kann auf dieser Ebene Dinge bewegen, genauso wie du im Traum unplötzlich deine Imagination sagt, nun träume ich einfach mal von einem rosa Elefant, der vom Mount Everest runterspringt und in einem Federbett landet. Nicht? Das ist möglich auf der mentalen Ebene, widerspricht allen Naturgesetzen, ist aber kein Problem auf der Ebene. Nicht? So kann der Yogi auf diese Ebene gehen und von da dann durch bestimmte Siddhis, Fähigkeiten oder Kräfte auf die materielle Energie einwirken. Man kann das studieren, das ist aber, wie gesagt, deine Fragen heute gehen in einen Bereich, der also schnurstracks wegführen kann vom spirituellen Leben. Es ist nicht so wichtig, diese mystischen Dinge. Ich weiß, unser heutiger Mensch, der in so einer kleinen Ameisenwelt lebt, ist äußerst beeindruckt durch die Yoga-Kenntnisse. Doch das sind auch nur materielle Kräfte, indem man sich in diesem materiellen Universum auf vielleicht eher exzentrische Art und Weise fortbewegt. Gut, dann danke ich sehr für eure Aufmerksamkeit. Wir machen jetzt noch ein kleines Bhajan singen, um dann das Sonntagsfest mal auszuteilen. Ja, du hast sozusagen den Zeitgeist erfasst. Das ist, was wir gerade beschlossen haben, hier zu machen. Kannst du Ganamata noch bitte ein paar Kirtanias wie Gora Lila und so Goravani bitten zu kommen? Ja? Wir werden jetzt noch ein bisschen Hare Krishna singen und dadurch die Relativität der Zeit erfahren.